Hallo und herzlich willkommen zur Retro-Kategorie. Ihr hattet wie immer eine Auswahl und konntet abstimmen und diesmal gab es die zwischen Curse von innen nach außen, S. Diddy 21 Gramm.
Hätte ich auch gerne gehabt.
Und Musso Amarena und ihr habt euch mehrheitlich entschieden für das Album Curse von innen nach außen und genau darüber werden wir jetzt reden mit unserem lieben Gast Jan Wehn. Schön, dass du da bist.
Yes.
Der A, die Kategorie vorgeschlagen hat auch.
Ja.
Mhm. Und B, ich bin super überrascht. Genau. Das Ergebnis war, das war knapp.
Ja, das schon, Ergebnis
also war knapp. War ich, hätte ich so ehrlicherweise nicht erwartet. Ich habe eigentlich einen Startzielsieg von Curse erwartet. Aber
knapp am Ende gesagt, den Zielsieg auf jeden Fall.
Ich habe eigentlich eher SD erwartet.
Ach.
Also es macht jetzt überhaupt nichts, aber ich war überrascht, dass es Curse geworden ist, muss ich ganz ehrlich sagen.
So, ja, und so. Bevor wir da jetzt so richtig reingehen, hätte ich noch so eine Metafrage an dich, Jan, weil ja. Du, das fand ich auch wahnsinnig toll und sehr kreativ, eine ganz spezifische Herleitung hattest, warum du diese drei Alben vorgeschlagen hast, weil wir uns ja immer eine Art roten Faden, ein verbindendes Element wünschen. Und das war in dem Fall bei deinem Vorschlag, dass die Stieber-Twins alle was mit diesen Alben zu tun hatten. Und das bringt mich also erstens zur Frage, es ist wieder so eine Doppelfrage gleich.
Ja.
Was bedeuten dir denn quasi die Stieber-Twins und warum sind die für dich so wichtig, dass du die zum Beispiel nutzt, um jetzt so eine Kategorie davon abzuleiten? So, was spielen die für eine Rolle? Und vielleicht noch zweitens so, wie ist der Bezug zum Curse-Album, um dann vielleicht dahin zu leiten?
Also, zum einen wohne ich ja mittlerweile in der Nähe von Heidelberg und die beiden kommen bekanntlich von dort. Und Martin hat auch immer noch einen Hip-Hop-Laden in der Innenstadt. Die beiden sind einfach wahnsinnig sympathische, herzensgute Typen. So. Und wenn man die mal, man muss nicht, aber ich glaube, es trägt schon dazu bei, dass man so Sympathien für die hat, wenn man die mal gemeinsam erlebt in einem Raum. Das ist das, was alle immer erzählen und das ist auch das, was ich so wahrgenommen habe, als ich die mal zusammengetroffen habe, aber auch einzeln funktioniert das sehr, sehr gut. Man muss die einfach mögen, so. Die sind einfach unfassbar sympathisch und dieser kurpfälzische Slang, in dem die halt alles irgendwie so erzählen und natürlich sind die jetzt auch schon ein bisschen älter und haben so ein bisschen was Papahaftes, aber ich finde es einfach mega geil. Und ich habe mir auch lange genug Zeit gelassen, aber wirklich auch, weil ich überlegt habe, wie könnte man jetzt diese drei Alben oder was für drei Alben könnte man in welcher Form jetzt sozusagen anbieten. Und bin dann irgendwie darauf gekommen, weil ich so dachte, nicht, dass die oft vergessen werden, das glaube ich nicht. Also ich finde schon, dass die ein Standing haben und das auch immer wieder hervorgehoben wird so. Aber ich fand es einfach eine schöne Möglichkeit, nochmal darauf hinzuweisen, dass das einfach sehr gute Typen sind, die gute Musik gemacht haben. Und ich mag es auch irgendwie, dass das Album so da steht. Also es gibt ja jetzt gar nicht mehr so viel neue Sachen von denen. Gerade tatsächlich, jetzt merke ich selber, perfekte Überleitung zu Curse. Vorletztes Jahr ist, glaube ich, eine EP erschienen, wo beide nochmal gerappt haben drauf. Und auf dem Curse-Album davor gab es auf jeden Fall auch mindestens einen Martin Stieber-Beat. Genauso wie auf dem von Innen nach Außen-Album aus dem Jahr 2001.
Ja.
Ja.
So ist es.
Ganz genau.
Erste Standardfrage, ich kann es mir bei vielen schon denken, aber ist eigentlich immer, ne, wir reden über das Jahr 2001, habt ihr es damals schon gehört? Also ich bin, ich wurde 1995 geboren, ich habe es nicht gehört. Bei Leo und Torben, wenn ich euch so angucke, ja, nein, Leo glaube ich safe nein. Torben, warst du damals schon drinne?
Ich war damals weit genug drin, dass ich es hätte hören können, aber ich habe eine gewisse, ich würde nicht sagen Anti-Haltung gehabt, aber eine gewisse Skepsis Curse gegenüber gehabt.
Ach ja.
Ja. Okay. Also das ist weird, weil zu der Zeit ich auf jeden Fall auch Sammy Deluxe zum Beispiel mit dem ersten Album gehört habe. Ist ja auch 2001, glaube ich, rausgekommen. Aber nee, irgendwas war da immer ein bisschen seltsam. Keine Ahnung.
Und ich glaube, Jan, du warst so eigentlich mitten im Teenager-Alter, würde ich jetzt mal sagen. Hast du das denn damals schon gehört, dass das rausgekommen ist?
Ja, ja, ja.
Was hat das damals mit dir gemacht?
Das hat mich umarmt und gleichzeitig an die Hand genommen. Das klingt jetzt weiß so bescheuert, aber es ist einfach so. Ich habe es jetzt auch auf dem Weg hierhin, als ich fast hier an eurem Fenster vorbeigelaufen wäre, auch nochmal gehört, in Gänze. und ich war halt 15, als das rausgekommen ist. Also wirklich so Teenager, wie man nur Teenager sein kann. Und ich hatte natürlich das Album davor schon gehört. Ich hatte sogar auch die EP davor schon gehört. 99 Essence hieß die. Und ich war damals bei Fat MTV, war halt Cursed, da war so eine Special-Folge in Minden, da waren auch die Stiebers dabei und die haben so an der Weser gerappt und so, und ich fand den irgendwie fresh, so die Lederjacke, die Brille und so, und dann hat er dann auf diesem Album, auf dem ersten Album diesen Song Wahre Liebe gehabt, auch wenn ich es überhaupt noch nicht so richtig gerafft habe, aber irgendwie habe ich so gemerkt, das ist so irgendwas, das hat Tiefgang. Und das Album, davon war ich nicht enttäuscht, aber das hat mich nicht so mitgenommen, wie die Single das getan hat. Also ich spreche jetzt noch von dem ersten Album.
Von Feuerwasser,
genau. Ja. Ja. Okay. Das hat sich aber dann mit von innen nach außen krass geändert. Aber ich glaube, auch das ist einfach, genau wie vieles andere, was übrigens zum Beispiel auch im Buch vorkommt, warum ich damit dann so Dinge verbinde, dass da kam halt vieles zusammen an dieser Stelle. Ja, also ich war halt nicht das erste Mal, aber so unglücklich wie noch nie verliebt, glaube ich. Oder vielleicht wurde mir auch das Herz gebrochen. Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Ne? Aber da war halt dann für mich also da waren halt die Songs drauf einfach. Ja, also zum Beispiel Viel leichter ist so ein Liebeslied, wo es halt eben darum geht, dass die andere Person, dass der halt viel besser geht ohne Curse an der Stelle. Und das habe ich natürlich damals genau so gebraucht, diese Perspektive auf das Ende einer Beziehung oder so. Es gab aber auch noch andere Lieder, die irgendwie mit mir oder die mich sehr angesprochen haben. Zum Beispiel gerade auch nach hinten raus gibt da so Songs, Verantwortung, Scheinheilig, ja. Vertrauen und so.
Dieser Block hat's nochmal in sich, möchte ich jetzt mal sagen.
Ja, auf jeden Fall. Das hat mich auch immer, das hat mich sehr fasziniert, einfach wieder so. Also einerseits hat er ja auch so Battle-Tracks da drauf mit Curse, mit Kool Savas zusammen zum Beispiel oder mit Azad auch und war einfach technisch schon immer ein sehr, sehr guter Rapper.
Ja.
Gleichzeitig aber eben auch diese thematische Tiefe und so Dinge, von denen ich dann so in den Jahren auch merkte, dass ich da auch anfange, mich mit zu beschäftigen. So Glauben, was mache ich eigentlich hier in der Welt? Wie verhalte ich mich gegenüber anderen Menschen? Wie gehe ich damit um, wenn mir wehgetan wird? Wie gehe ich damit um, wenn ich gerade nicht so richtig weiß, wohin mit mir oder wie viel ich eigentlich wert bin mir selber und so. Mhm. Ich verstehe aber trotzdem auch das, was du gerade über die Antipathie gesagt hast, total gut. Weil das war ja nicht nur bei dir so, das war ja bei ganz vielen Leuten so, ne? Und ich erinnere mich zum Beispiel an so ein altes Juice-Interview, wo Markus Steiger irgendwie, oder das, ich glaube, es war in der Juice, wo er irgendwas darüber erzählt hat, dass, da hat er immer, so eine Line von Curse zitiert, wo es irgendwie darum ging, dass irgendwas mit Schwerter singen, hört ihr die Schwerter singen, Curse in Fersen singen oder so. Das war irgend so eine Curse-Line. Und da hat Markus Steiger sich immer so drüber lustig gemacht, weil der war so, ja, wir können Schwerter singen und so wie Markus Steiger halt war. Und ich verstehe auch, ich habe es, wie gesagt, jetzt ja nochmal gehört, ich verstehe schon auch die Art und Weise, wie Curse damals betont hat, dass das nicht für jeden was war. Also das musste man schon mögen. So, das wäre so eine Mischung aus so einem Nas-Flow und irgendwie dann auch in der Wortwahl viel englische Wörter dazwischen, viel so Querverweise auf Philosophie, Religion, Pipapo und so. Ich kann schon total nachvollziehen, dass einem, wenn dann so ein Sammy Deluxe daherkommt, der so Coolness als Hauptmerkmal irgendwie für sich claimed, dass man das dann einfach anstrengend und kompliziert fand oder einfach einen das nicht so interessiert hat. Weil bei Sammy sah das alles immer übelst leicht aus. Bei Curse war es halt ganz bewusst auch sehr kompliziert und sollte das auch sein. So, ne? Aber als ich so anfing, halt eben das erste Mal so Melancholie zu verspüren und erwachsen zu werden, war das halt genau das richtige Album für mich in dem Moment, muss ich sagen.
Das,
so.
Ich check das auch total.
Es hat deine Feelings also gecatcht.
Ja, komplett.
Sinne.
Ja.
Ja, krass. Danke für den Eindruck schon mal, weil wir das ja alle jetzt nicht so weiterverfolgt hatten. Jetzt machen wir es bei der Retro-Kategorie ja mit Absicht auch wirklich oft so, dass wir ja sagen, wir haben es heute auch nochmal gehört und wir gucken irgendwie auch heute drauf, was ist damals so passiert und wie, aber auch, wie bewerten wir das, was da passiert, wie bewerten wir das aus heutiger Sicht und wie guckt man da drauf?
Ja.
Da fängt jetzt schon an zu lachen, aber hat sich das, wenn du jetzt auch nochmal reingegangen bist, hat sich das bei dir verändert oder wenn du jetzt nochmal so reingehört hast, so einzelne Songs gehört hast, hat dich das eigentlich eher einfach so zurückkatapultiert in diese Anfangszeit oder dachtest du heute, ach ja, jetzt sehe ich das, jetzt berührt mich das nicht mehr so doll oder jetzt catchen mich Sachen nicht mehr oder ich finde das jetzt komisch, whatever.
Also manche Songs berühren mich nach wie vor genauso wie damals, habe ich auch gerade auch schon angesprochen. Aber es gibt auch Lieder, die ich kaum noch anhören kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Lass uns doch Freunde sein, ist zum Beispiel einer davon.
Junge.
Ich glaube, Torben hat Mitpeilungsbedarf an der Stelle. Ich möchte an der Stelle schon so viel reingeben. Also wir hatten uns, wir haben natürlich ja. eine kleine Chatgruppe, wir ja. drei, und wir hatten uns dann schon grob darüber ausgetauscht. Das ist ja. soweit nicht so unüblich.
Ja, aber ja.
Ich sag mal so, ich habe dieses Album, habe ich schon im Vorgespräch erzählt, aber also ich habe dieses Album auf der Rückfahrt von meinem Ostseeurlaub in Polen im Flixbus gehört. Da habe ich mir diesen, dieses Album gegeben.
Let's go.
Mit Blick auf ja die polnische Aha. und irgendwann deutsche Autobahn. Und währenddessen sind dann so auch Nachrichten von Torben schon reingestolpert, wo ich schon rauslesen konnte, dem gefällt es nicht so, was da am Anfang passiert. Ja.
Es ist auch, also ich habe ja auch, glaube ich, das angefangen, dass wir das so ein bisschen reflektiert haben. Ich bin rein mit, yo, Curse, 1:15 Album, 2. Song, Saving the New Feature, let's go. ist aus heutiger Perspektive jetzt nicht das, was man sonst hört.
Das ist wahr, ja.
Auch wenn man ihm gerade jetzt vielleicht die Saving the New Feature aus
das
der
kann
Zeit
man
damals
natürlich
nein, nicht nee, vorwerfen nee. Kann, außer man hat immer schon gehatet, wie Xavier Naidoo sich halt, ne, wie der Musik
ja,
klar. macht und so weiter.
Das gab's ja auch damals schon, Leute.
Natürlich, die das genau, aber damals war er zumindest noch nicht so abgedriftet, wie wir ihn sicherlich gewusst. Heute alle einordnen würden, ja. Aber Torben, jetzt sitzt du hier schon ganz
geladen, loaded, Alter.
Nein, also vielleicht muss ich kurz vorschieben, ich bin sonst eigentlich ein sehr wohlwollender Mensch. Ne? Du
ja.
hast, glaube ich, auch über das Buch gesagt, du willst gerne immer wieder über die Sachen sprechen, die positiv sind, ne? die dir viel Freude bereiten, weil du damit mhm. andere Leute und sowas ansteckst. Mhm. Und ich muss auch noch mal sagen, ich habe Curse durch das Album hören jetzt auch nochmal anders wahrgenommen. Ich habe mhm. nochmal sehr, sehr mitbekommen, was für ein wahnsinnig technisch guter Rapper er mhm. einfach auch ist. Und es gibt wirklich einige Aspekte von diesem Album, die mich sehr überzeugt haben, die ich sehr gut finde. Aber also auch wieder ganz kompliziert, das Frauenbild, das mhm. eigene Männerbild, was mhm. aus so vielen Songs auch raus mhm. spricht. Also er thematisiert so oft die Beziehung zu Frauen auf unterschiedliche Arten und Weisen. So. Und auf diesem Lass uns Freunde sein, und das ist der dritte Song. Ich finde, der dritte Song ist auf einem Album oftmals ein wichtiger Song. Das ist für mich sowas ein bisschen noch wie so ein Opener. Ne? Wir haben ein Intro gehabt, wir sind irgendwie mit der Atmosphäre reingekommen. Und das zementiert jetzt so ein bisschen, worum es gehen soll. Und er hat vorher noch gesagt, ich bin der Deep Typ, ich bin derjenige, der jetzt ganz komplex über die Sachen nachdenkt, und dann kommt er rein mit bei Lass uns Freunde sein, das ist für alle speziellen Frauen, die alles wollen und im Endeffekt gar nichts kriegen. Und dann erzählt er ihnen, dann erzählt er den rassigen Frauen, mhm. auch finde ich ein Wort, was, wenn jemand das benutzt,
ja.
stellen sich mir schon alle Haare auf, und dann erzählt er denen, was die alles in Beziehungen mit Männern falsch machen mhm. und benutzen dann er benutzt in der Hook ja sogar die Formulierung, ich sehe dich täglich am Start mit einem halben Sportverein.
Oh, ja.
ne, und so Slut-Shaming-mäßig in so eine Richtung. Und das fand ich, war so bitter, schlecht gealtert einfach. Und wo ich die ganze Zeit so das Gefühl auch hatte, er ist so voll der frustrierte Typ, mhm. der abgewiesen worden ist von einer, und jetzt lässt er das alles irgendwie an ihr aus. Ich, für einen kurzen Moment habe ich gedacht, warte mal, ist das so eine ironische Perspektive? Nimmt er die irgendwie nur so ein? Aber
Nee.
Dann wird so vollkommen klar, nein, du meinst das gerade vollkommen ernst und erzählst ihr jetzt, was sie alles falsch macht, und eigentlich solltest du doch mit mir in die Kiste springen, aber du machst es nicht, du machst es nur mit allen anderen und deswegen bist du eine Schlampe, so.
Ja.
Boah, und das hat es erstmal schwierig für mich gemacht. Ja, so, ich
100%. War sogar eine Single übrigens, ne?
Nein,
Video, doch,
Ernst.
Das,
ja, das kann ich mir
gut
vorstellen.
Und das war so eine Split-Single. Erst lass uns doch Freunde sein, und es gibt doch irgendwann diese Stelle irgendwie, wer gern der Mann, dessen Namen du schreist. Und dann kommt so eine Leinwand runter im Video und dann geht er so ans Telefon und sagt so, ja, ich bin hier am Set von Lass uns doch Freunde sein. Na, ihr seid beim Set von Denk an mich, und dann geht Denk an mich weiter sozusagen.
Okay,
das ist ganz funny. Witzig. Aber ich bin natürlich 100% bei dir. Also das ist, das fand ich damals schon befremdlich. Also ich konnte das aber nicht benennen. Wir können.
Das ist auch eine andere Zeit.
Genau, es ist eine andere Zeit.
Total.
Also du kannst gerne aber auch noch weiter ranten, und dann sage ich danach was dazu, weil ich habe eine, nicht Erklärung, aber ich, also für mich fügt sich das Album trotzdem schlüssig in seine Diskografie. Das kann ich gerne gleich noch mal ein bisschen so genauer erläutern.
Gerne. Ich würde das gerne noch ein bisschen weiter eingepackt bekommen, weil klar passt das total in die Zeit rein. Ne? Und ist es, glaube ich, extrem schwer, aus dieser Zeit Rap-Musik zu finden, die da komplexer, feinfühliger, reifer, erwachsener irgendwie mit der ganzen Thematik umgeht. Ja, aber deswegen gerne. Erklär mal, wie du das so siehst oder was du da für Zusammenhänge noch erkennst.
Also wie gesagt, ich war damals 15 und ich glaube, hab bestimmt auch Dinge gedacht oder auch gesagt oder gemacht, die ich heute nicht mehr so tun würde gegenüber Frauen, mit denen ich Beziehungen geführt habe und so, ne? Und ich glaube, bei Curse ist es schon, eigentlich ist, also ich habe das Album auch ganz bewusst, das war sozusagen der Startpunkt. Ich habe gedacht, okay, das Album, wenn das was wird, da könnte ich auf jeden Fall was Gutes zu erzählen. Deswegen freue ich mich auch, dass es das letztendlich jetzt geworden ist, weil ich finde halt, er ist eigentlich der einzige Rapper hierzulande, bei dem im Laufe dieser 25 Jahre, die der jetzt mittlerweile schon Musik macht, wirklich eine ernsthafte menschliche Entwicklung erkennbar ist, hin zu, also ich habe das Gefühl, der dringt mit jedem neuen Album mehr zu seinem wahren Selbst vor. Und das hat er mir selber auch in einem Interview irgendwann mal erzählt, dass er im Grunde eigentlich macht er immer dieselben Songs. Also und im Grunde dementsprechend auch immer dasselbe Album. Mhm. Aber er sagt selber, dass es für ihn total faszinierend zu sehen ist, wie sehr er sich dabei selber näher kommt. Und ist ja irgendwie auch nur konsequent. Ich meine, der ist 78er Jahrgang. Das heißt, als das Album rausgekommen ist, war er 23. So, ne? Also wirklich einfach super jung. Weil das ist auch crazy, weil das erste Album sozusagen ja nochmal die erste EP, 99, also 2 Jahre vorher. Das heißt, er war 21. Also schon sehr, 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 sehr jung. Und also, ne, ich gehe 0,0 mit dem, was er da rappt, was er auch auf den anderen Songs rappt, ne? Also es geht ja auch nicht nur um Ex-Partnerinnen, sondern auch um Mütter und um.
Das ist direkt auf dem nächsten Song Süßholz. Da geht's nämlich um die Frauen allgemein, also die auch andere Rollen als eine Beziehungspartnerin
einnehmen. Genau.
Und auch das ist grenzwertig, sage ich jetzt mal,
um
jetzt auf Details noch einzugehen.
Ja. Und auf dem Album davor hat es ja auch schon eine Rolle gespielt und auf den Alben danach ja auch immer wieder. Und das war ja auch das, was ihn dann lange so angehaftet hat, dass er so ein Trennungsrapper ist und eben nichts anderes kann, als diese Liebeslieder zu veröffentlichen und so. Aber ich weiß nicht, ob ihr das letzte Album von ihm gehört habt, Unzerstörbarer Sommer. Kennt ihr das?
Ich habe es nicht gehört.
Okay, hast du es gehört?
Ich habe, glaube ich, damals mal reingehört ein bisschen, aber ich habe es nicht präsent.
Ich bin tatsächlich leider auch nicht.
Also ich kann euch das wirklich sehr empfehlen, weil ich muss sagen, es kommt ja auch im Buch vor. Und es gibt wirklich keinen Rapper, bei dem ich so klar sagen kann, in jeder Phase meines Lebens, wann immer der neues Album veröffentlicht hat und ich das gehört habe, habe ich mich damit sehr verbunden gefühlt. Und wie gesagt, so als 15-Jähriger, 13, 14, 15-Jähriger, habe ich natürlich nicht darüber reflektiert, was er da in diesen Songs sagt. So. Aber im Laufe der Jahre ist mir das natürlich klarer geworden, durch eigene Erfahrungen, durch Gespräche mit anderen Menschen und so weiter und so fort. Und wenn man sich jetzt das neueste Album von ihm anhört, finde ich, gibt es eigentlich zu jedem Track auch von innen nach außen auch ein Äquivalent auf diesem Unzerstörbarer Sommer-Album. Und du hörst einen Menschen, der doppelt so alt ist und selbst, glaube ich, gar nichts mehr anfangen kann mit dem Curse von innen nach außen. So, das ist ganz krass.
Okay, ich meine, ich muss mal
reinhören. Ihr kennt ja auch den Podcast von ihm und ich verstehe auch, wenn man jetzt keinen Bock hat, sich das alles anzuhören. Und also, ich glaube, er hat ja auch eine Zeit lang mal so den Buddhismus auch höher gehangen, als er das mittlerweile tut. Ich glaube, auf dem Uns-Album hat das schon eine größere Rolle gespielt. Da ging es dann auch so um vorangegangene Leben und so. Das ist wieder so ein bisschen weniger geworden. Aber ich finde, auf Unzerstörbarer Sommer hat er es total gut geschafft, sozusagen so eine eigene Entwicklung einfach, oder so der Mensch, der er jetzt geworden ist, einfach den zu zeigen als Rapper auch, gibt ja wahnsinnig gute Songs, auf denen er einfach nur sehr gut rappt, technisch so, ja. Aber eben auch als Vater, als Partner, erzählt auch wieder über eine Beziehung, die gescheitert ist. Aber die Art und Weise ist eine 180-Grad-Wende einfach so. Also es ist versöhnlich, mit einem Lächeln, ohne irgendeine Art von Wertung oder so. Und das finde ich so krass faszinierend, weil das gibt es in der Form für mich eigentlich kaum irgendwo im Rap, dass Leute ihre eigene Entwicklung in der Konsequenz so abbilden, sondern die machen entweder das, was sie immer gemacht haben, oder sie machen das, was gerade gut funktioniert. Aber Leute, die so tief blicken lassen, selbst die, habe ich oft das Gefühl, dringen nicht so viel, so nah zu ihrem Kern vor, wie er das halt irgendwie tut. Und deswegen muss ich nach wie vor sagen, ist eigentlich mein absoluter Lieblingsrapper, weil gerade dieses unzerstörbare Sommeralbum, das hat, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber das kam genau zur richtigen Zeit für mich. Das ist jetzt auch, okay, wir wollten eigentlich über das andere Album sprechen, aber jetzt sprechen wir über das.
Ist schon gut, bitte, bitte.
Und, ich finde, wenn man so die Diskografie von Curse anhört, dann wird's nach dem Album hier auch manchmal noch ein bisschen schwieriger und komplizierter. Also da sind, wie gesagt, noch weitere Songs über Ex-Freundin drauf mit Schuldzuweisungen, Pipapo und so weiter und so fort. Dann gibt's auch so ein paar andere, wo so ein bisschen auch so eine Arroganz mitschwingt. Dann aber auch dieses Album Freiheit, wo er diesen Versuch hatte, so Rap mit Pop zu mischen, mit einem Westernhagen-Sample und Collabo und so weiter und so fort. Und dann aber auch diese Pause, weil er so gemerkt hat, irgendwie habe ich mich sehr weit von mir selber entfernt und dann ging es mit uns wieder weiter und dann kam die Farbe von Wasser, so ein Album, was schon wieder auf die richtigen, wo er sich schon wieder auf dem richtigen Weg befunden hat, aber Unzerstörbarer Sommer hat mir so, ich weiß nicht, ich höre das so und in jedem Song ist was, was mir aber wirklich was, wo ich was von mitnehmen kann für mein eigenes Leben, also und zwar nicht auf so eine oberflächliche Art und Weise, sondern wirklich so ganz, dass ich nehme das so richtig mit in meinen Alltag und denk oft an diese Texte und lebe teilweise nach dem, was er da sagt. Das klingt jetzt total bescheuert, aber es gibt zum Beispiel diesen Song auf Unzerstörbarer Sommer. Es ist so ein Doppelpack. Slow, der erste heißt, jetzt geht's los. Ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt. Geisterfahrer? Boah, du guckst gerade nach. Ne?
Ja,
der zweite heißt auf jeden Fall Slowdown. Und in dem ersten Song erzählt er so ein bisschen eben genau diese Zeit von erstem Signing, erster Label-Deal, erstes Album, immer erfolgreicher, höher, schneller, weiter, aber immer so on the run, immer hektischer, immer schneller, aber gleichzeitig auch dieser Versuch sozusagen immer noch so Musik zu machen wie am Anfang. Overdrive, genau, dankeschön, Overdrive, genau, also es wird immer schneller, immer weniger bei sich selbst und so und dann kommt so dieser Cut und dann kommt danach halt dieses Stück Slow Down mit einem ganz anderen Beat, sehr soulful und in dem Teil des Songs geht's halt eben so darum, dass er eigentlich die ganze Zeit in dem ersten Teil seiner Karriere, also bis Freiheit oder vielleicht sogar bis uns wahrscheinlich auch, immer quasi eigentlich nur auf der Suche war nach Bestätigung von außen. Ne? Also dass sozusagen halt andere Menschen das, was er macht, gut finden, dass sie ihn dafür beklatschen und er daraus aber eben auch seinen Selbstwert zieht. Und in Slow Down geht's aber eben genau das Gegenteil. Also es gibt zum Beispiel diese Zeile so, du bist schon ein guter Mensch, du musst den Guten nicht mehr spielen. So. Und jeder Mensch hat Liebe verdient, egal was er macht und was er tut und so. Und wenn ich das jetzt ausspreche, merke ich auch wieder, wie banal das klingt und wie das dann oft auch einfach fast schon so was Kalenderspruchartiges hat. Aber wenn es eine Sache gibt,
ein bisschen pathetisch wirkt sowas ganz oft, wenn man es
genau
so unterbricht.
Aber ne? Wenn man halt so, das ist auf jeden Fall die eine Sache, die ich beim Älterwerden so mitnehme. In diesen Sachen ist schon sehr viel Wahres dran. Du bist einfach nur zu jung, zu ungestüm und zu sehr auf dich selbst fokussiert, als dass du das wirklich verstehst. Aber je älter du wirst, merkst du halt, da ist schon sehr viel Wahres dran. Und das gefällt mir einfach wahnsinnig gut. Also wie gesagt, es gibt keinen anderen Rapper, bei dem ich so sehr relaten kann in jeder Phase seines Lebens. Und das macht mich irgendwie sehr glücklich und froh. Ja.
Ich komme da tatsächlich mal drauf so ein bisschen zurück mit meiner Hörerfahrung. Ich habe es halt damals, wie David das schon vorhin gesagt hat, auch nicht so richtig gehört. Und das fand ich auch nochmal so aus der Selbstbeobachtung interessant, weil ich schon irgendwie an sich angefangen habe, Rap zu hören. Man ist ja irgendwie so über Features, kommt man dann und dann habe ich mal irgendwie nochmal, ich glaube, letztes Mal über Deichkind gesprochen, da habe ich Deichkind irgendwie nachgehört. Und
aus dem Jahr 2000. Also wir sind gerade wirklich so die ganz frühen Nullerjahre reingegangen.
Ja,
genau,
also ich erinnere mich auch, dass ich irgendwie Feuerwasser auf jeden Fall so als CD irgendwo mal auf dem Flohmarkt geschossen habe oder so. Keine Ahnung, habe ich schon noch gehört. Also irgendwie so interessant war es. Aber ich bin nie so tief gegangen, dass ich dann irgendwie noch mehr gehört habe. Und deswegen habe ich es jetzt, dieses Album, auch zum ersten Mal gehört. Und das Erste, was ich aufgeschrieben habe, ist eigentlich so ein bisschen vernichtend und gemein, ehrlicherweise so.
Go for it.
Es gab mal so diese Echo Fresh 1000 Bars, wo er dann auch so macht, oh, jetzt kommt der Frauensong, jetzt kommt der Song. Und da hat er, glaube ich, auch den nachdenklichen Song gemacht. Und ich habe aufgeschrieben, der nachdenkliche Song auf Albumlänge. Und dann habe ich mir so drüber nachgedacht und denke ich mir so, boah, aber ich finde das auch so, es ist so pathetisch manchmal und es gibt so einfach Sachen, das sind doch so Sachen drauf, wo ich mir denke, das benutzt du heute ehrlicherweise als Meme, so Aussagen. Also er hat quasi irgendwie so ein Line drauf, das hat David hier auch schon so aus Twitter-Lingo noch so, es müssen auch alle mitmachen, dann kann es klappen, so. Er hat einfach so, es war mir klar, dass wir es zusammen schaffen als Mannschaft, es kann klappen, wenn alle das gleiche Ziel haben und anpacken.
Wir müssen so alle an einem Strang ziehen, ja.
Genau, alle, es müssen einfach alle mitmachen, so. Und das ist aber dann habe ich gedacht so, ey, warum denke ich so schlechter drüber, so, weil es ist für seine Zeit, es ist ein reflektives Album, das ist halt ein Unique auch gewesen für diese Zeit. Ja. Ich habe auch nur mal kurz Rezensionen geschaut, irgendwie Album des Jahres in der Juice 2011.
Ich glaube 5,5 Kronen damals, also ich glaube, das wurde schon krass hoch bewertet, auch Feuerwasser, das Debütalbum ist ja auch krass eingeschlagen, soweit ich das nachvollzogen habe, also das ist schon heftig angekommen, glaube ich, die Deepness, die auch drinne war.
Ja, auf jeden Fall. Aber sie ist natürlich so ein bisschen in die Jahre gekommen. Sie ist ein bisschen naiv und sie hat auch so ein bisschen was, ich glaube, ihm wurde damals auch immer so vorgeworfen, er würde Sozialpädagogen-Rap machen und sowas, ja.
kann man auch checken, ja.
Ist so ein bisschen performativ, ne? So, ich bin jetzt deep und ich betone das nochmal und ich muss das manchmal nochmal extra dazu sagen.
Ja, genau, okay. 100%, komplett. Aber wo du das gerade sagst, mit der diepe Track auf Albumlänge, auf dem Album danach, glaube ich, ist das, Innere Sicherheit, da gibt's noch diesen Song Rap, ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist sozusagen so Echo Fresh 1000 Bars in der Nutshell, weil da rappt er alles, was er so kann, in einem Song. Da rappt er Deep Battle, Double Time, Triple Rhyme auf Englisch. Und was macht er noch? Ich weiß gar nicht. Und so ein Liebestrack ist da auch noch mit drauf. Irgendwie
crazy. Keine Ahnung. Okay. Aber ich muss nochmal zu mir zurückzukommen, wie meine Hörerfahrung jetzt war. Da habe ich zuerst mal das gedacht. Ja. Warum denke ich das eigentlich? Und da habe ich mal drüber nachgedacht, was auch du angesprochen hast. Curse ist zu dem Zeitpunkt sehr jung gewesen. Und wenn ich mir überlege, so, okay, was habe ich denn als Anfang 20-Jähriger gedacht? Oh. Und dann habe ich vielleicht auch das, was ich jetzt gerade so als Meme erzählt habe, so, ah ja, aber eigentlich, man denkt so rational über irgendwie Probleme nach und denkt man sich so, ey, aber wenn das eigentlich alle machen würden und der Gedanke ist so logisch, dann würde das eigentlich alles voll funktionieren. Ja, und das muss doch eigentlich möglich sein. Und das ist dann halt die Selbstreflexion, die du in dem Alter hast. Und er hat es halt einfach gerappt. Und da denke ich mir so, aber das konnte ich gar nicht so nachvollziehen, weil für mich ist Curse, ich habe so ein Bild im Kopf und für mich ist er eigentlich immer gleich alt gewesen in gewisser Weise. Checken, er rockt ja auch die gleiche Frisur mit Glatze, was immer auch viel älter wirken lässt, als er war. Aber auch ein Curse war mal Anfang 20 so. Das ist auch so ein Ding gewesen. Ich dachte so, okay. Und da kann ich sie mir auch irgendwie so nachvollziehen, wo ich mir denke so, hey, ich glaube, wenn ich das deswegen, was du das sagst, weil du bist vielleicht dann nochmal diese genaue Zahl älter, weil ich dann halt 11 war, als es rauskam, habe ich irgendwie nicht mitbekommen. Ich glaube halt, wenn ich 4 Jahre älter gewesen wäre und das damals gehört hätte und gedacht hätte, ich jetzt so, ja, Mann, das ist genauso, wie man es denken muss, so. Und das kann ich dann schon auch nachvollziehen, einfach sehr gut.
Tatsächlich auf dem neuen Album ist auch wieder so ein Song drauf, der sich tatsächlich auch genau damit auseinandersetzt, mit diesem gemeinsam irgendwie. Aber halt, er sagt's halt nicht mehr so in Memes und Klischees, sondern er benennt halt die Dinge ganz konkret. So,
ja.
Das ist schon interessant, wie sich das so rausschält immer mehr. Das ist das, was ich vorhin die ganze Zeit bei der Stammelei versucht habe. Also schält sich immer mehr so ein klarer Kern heraus von dem, was er eigentlich ist. Und das ist natürlich auch so ein bisschen auf so einer buddhistischen Ebene irgendwie eine interessante Idee.
Ja.
Ja.
Ja. Und jetzt muss ich nochmal, ich habe es dann irgendwie so gehört, dachte so, ja, okay, ich habe es jetzt mal gehört, okay. Ja. Und jetzt habe ich es dann auch nochmal so, mache ich immer gerne vor der Folge, einfach nochmal so, nochmal hören, das und dann zum mehrfachen Mal. Und da muss ich sagen, so ein Element, das mir da einfach gefallen hat, ich habe ja, glaube ich, auch hier im Podcast auch am Anfang des Jahres mal ausgerufen, so dieses Jahr, das wird einfach das Comeback von irgendwie so klassischen Rap-Beats. Und ich habe es vorhin so gehört und habe gar nicht so viel auf Text geachtet, aber ich würde sagen so, ey, das ist einfach ein chilliges, so in dem Sinne Oldschool-Album, wo man einfach so nebenbei einfach gut hören kann, genießen kann. Das war vorher meine Erfahrung. Boah. Ist mir egal, was du denkst, David. Ist es meine Erfahrung und die kannst du mir nicht absprechen.
Das ist richtig, aber warum windest du dich jetzt so? Warum windest du dich jetzt so?
Sag's. Also, weil meine Wahrnehmung davon, gerade auch beim mehrfachen Hören, in die genau andere Richtung geht, weil je öfter ich das gehört habe, ne, das Album, aber auch die Beats, also erstmal so der Rap, der ist technisch, Helmut würde sagen, immakulär. Der ist on point und er weiß, was er kann und er macht es saugut. Es ist sauber, krasse Reimketten und da, ne, wir haben schon drüber geredet, da ist auch Message drin, also er kriegt das hin, Inhalt und die Reimketten und easy. Ist jetzt vielleicht nicht persönlich so mein Favorite, wenn Leute so rappen, aber er wollte das so machen und er macht das sehr gut. Fair und fein. Und dann kommen die Beats, die so halt NPC-mäßig zusammengechoppt sind, würde ich sagen. Und halt bei fast jedem Song gibt's halt so ein bestimmtes Sample und es wird aber auch mehr oder weniger den ganzen Song eins zu eins durchlaufen gelassen. Also du weißt, wie der Beat über die ganzen 3-4 Minuten des Songs klingt, wenn du nur die ersten 15 bis 20 Sekunden gehört hast. Und auch ganz oft oder öfters mal, wenn er aufgehört hat zu rappen, läuft der Beat auch noch mal halt eine halbe Minute weiter oder so.
Das stimmt,
und ja. Und da passiert eigentlich auch nichts. Da gibt's keinen Scratch, da wird das Sample nicht gebrochen. Da passiert überhaupt nichts damit. Hm. Und dann habe ich heute noch mal vom Curse-Album ausgehend und ein bisschen auch vom Spotify-Algorithmus so in anderen Rap reingehört, teilweise mir bekannt, teilweise auch Sachen, die ich jetzt nicht so oft im Schirm habe, aus so ähnlichen Zeiten, also ganz späte 90er Jahre oder Anfang der 2000er, zum Beispiel mit Sachen von Fettes Brot oder Beginner, vielleicht auch mal ein Sammy, denn es war irgendwie alles Hamburg-Act, aber so. Und da ist mir nochmal aufgefallen, wie viel Spaß da in den Beats und in den Flows und wie oft die Sachen brechen und wie die Sachen beleben und eben nicht eintönig weiterlaufen lassen. Und mir fehlt total der Flavor bei diesem Album. Ich finde das total verstockt. Während die anderen da einfach auch schon so spaßige Dinge gemacht haben, hat das für mich sowohl vom Flow als auch vom Beat so zusammengenommen, so eine gewisse Verkrampftheit. Und ich will ihm so zurufen, mach dich mal locker, entspann dich mal, geh mal raus aus dem ganz durchgetakteten Ding und mach mal was Verrücktes zwischendurch. Und das macht er aber nicht.
Nee, das stimmt. Während du das jetzt erzählt hast, hatte ich die ganze Zeit dieses Leiern von Vertrauen im Hinterkopf zum Beispiel. Aber wer denkt an mich auch, das stimmt schon. Das ist eigentlich wirklich immer so in dieselbe Kerbe irgendwie rein. Und, das wollte ich auch noch mal kurz sagen, dass die Sachen so künstlich verlängert wurden, ne? Ich habe ja gestern auch kurz bei der Lesung das gesagt, dass in dem Starter Packs Podcast von Yannick und Franz, die auch darüber geredet haben, wie dieses Bushido-Album so immer so künstlich in die Länge gezogen worden ist, dadurch, dass sie noch 5-mal die Hook hinten dran gemacht haben oder so. Das ist auf dem Album auf jeden Fall auch der Fall. So, ja.
Interessante Beobachtung. Mhm.
Jetzt haben wir ganz oft ohne dich hier weitergeredet.
Ja, Torben,
ich habe das Gefühl, deine Notes explodieren, aber eigentlich noch.
Okay. Ich gucke nur so ein bisschen noch drauf, was ich noch spannend fand, weil also ne so kritisch ich mich gerade auch geäußert habe, ich fand auch wirklich ein paar gute Seiten noch dabei. Zum Beispiel gibt es im Grunde einen 3-Track-Run, so ein kleines bisschen durch Vertrauen unterbrochen. Wenn man den so rausziehen würde, dann wären es 3, die sehr cool aufeinander folgen. Und zwar fängt es an mit Herztod, ein Song, der mich, glaube ich, deswegen, weil er auch einfach durchgerappt ist, weil er eben keine Hook hat, die hinten nochmal verlängert dran ist, der ein bisschen knackiger ist, sehr abgeholt hat, wo er einfach sau wütend und frustriert ist. Zwar auch wieder auf einer Meta-Ebene, fast schon sich so halb erklärt. Nee, ich bin aber nicht immer nur der Diepe, auch wenn ich eigentlich sage, dass die Deepness das Wichtigste ist, aber manchmal bin ich auch einfach besoffen und dann sage ich auch einfach mal andere Sachen, aber ich bin halt wütend.
Das belegt er ja auch auf dem nächsten Track, ich rap nicht mehr, weil das ist das Witzigste das Ironischste, was er quasi liefert. Das ist ja.
Ja, das stimmt.
Aber das finde ich total spannend, weil das wirklich ein bisschen wie so eine kleine Geschichte erzählt. Er ist frustriert, es ist alles scheiße, so wie es ist, auch diese ganze Szene, die ganze Art und Weise, wie er wahrgenommen wird, ist irgendwie Schmutz. So, und deswegen sagt er dann zum Schluss, jetzt schütte ich mich kräftig voll und dann überschreite ich die Schmerzgrenze. Und ich finde es komplett faszinierend, auch als Rap-Fan, was ich überschreite die Schmerzgrenze in der damaligen Rap-Szene bedeutet hat. Nämlich, jetzt kommt ein lustiger Beat und jetzt rappe ich mal ein bisschen was funny. So, ich rap nicht mehr. Nee, ich mache jetzt was anderes. Was könnte ich denn machen? Ich könnte zum Beispiel ein Bäcker sein oder ich könnte das sein oder ich könnte dieses sein und so. Um dann zum Schluss natürlich aufzulösen, war nur ein Spaß, natürlich werde ich immer bei Rap bleiben.
Und,
ne?
Und das ist so. Und das ist so lustig, weißt du, nicht lustig. Er versucht sich da richtig locker zu machen und so eine Brechung reinzukriegen, um eben nicht alle Themen mit Ernsthaftigkeit zu machen und kann es trotzdem in diesem Song nicht lassen, dann noch einzufädeln. Ja, aber wenn ich das jetzt wirklich mache, dann hätten ja alle, die wirklich an echten Rap interessierten, die hätten richtig was verloren. Und bring doch mal so eine richtige Ernsthaftigkeit mit rein. Ich habe nur Spaß gemacht, weil ansonsten würde ja die Deutschrap-Welt quasi untergehen. So, natürlich nicht. Und erklärt nochmal, dass das nur ein Spaß war.
Aber was ich dann komplett faszinierend finde, halt zwei Songs später ist er bei Verantwortung. Und ich glaube, das ist mein Lieblingstrack von dem Album, weil der am ehesten auch noch zeigt, was für eine Entwicklung in den nächsten 25 Jahren bis zu dem unzerstörbaren Sommer dann vielleicht auch noch möglich ist. Weil er da, finde ich, auf eine sehr spannende Art und Weise selbstreflexiv ist und sehr interessante Themen mit einbringt. Und, finde ich, auch über so Mental-Health-Themen.
Ja.
Aber gerade seine eigenen Sachen auch schon ganz anders spricht. Und ich finde, da wird doch total deutlich, das ist das, ne, was eigentlich die Parallele ist, in die er auch noch reingehen kann statt Rap, nämlich dieses Coaching-Ding, was ja quasi auch dann Jahre später komplett passiert ist. So, weißt, ne? Also
oh, krass,
ja. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, inwieweit das wirklich krass groß war und in was für einer Form er das gemacht hat, aber er war schon in so einer Art und Weise Live-Coach. Und ich finde, dieser Song ist das schon. So, wenn du den hörst, vielleicht teilweise auch noch ein bisschen mit diesen Kalendersprüchen, aber ich finde trotzdem, da sind immer wieder Lines mit drin, die schon zeigen, dass dann 23-Jähriger mit einem bisschen anderen Mindset rappt, als wahrscheinlich 99% der anderen in der Szene.
Das stimmt, ja.
Ja, einer der Tracks, wo ich auch viel vom, ich sag mal, aktuellen Curse oder wie ich aktuell auf Curse gucke und was ich denke, mit was für Themen beschäftigt er sich und ne, er hat ja diese beiden Bücher auch geschrieben, wo man auch was rauslesen kann. Ja,
stimmt, die Bücher.
Ne? Also zum Beispiel dieses Buch 199 Fragen an dich selbst, wo es ja auch ein bisschen um Selbstfindung, aber auch so ein bisschen Selbsteinschätzung geht, also ein bisschen herausfinden, ne, gechallenged werden durch Fragen und so ein bisschen schauen, fällt dir die Antwort überhaupt leicht oder musst du da mal wirklich in dich gehen, um so ein bisschen ne, eine eigene Wahrheit zu erkunden, sage ich jetzt mal. Aber ein anderer Aspekt von, wie sehe ich Curse heute, der kommt, also der wird mehr als klar angedeutet deutet auf dem letzten Song, auf Scheinheilig, weil er sich da ja schon ganz stark mit dem Thema Glauben auseinandersetzt. Du hast es jetzt vorhin schon kurz erwähnt, ne, ist, er ist dann irgendwann mal zum Buddhismus gegangen, dann ist es vielleicht irgendwann auch mal wieder ein bisschen zurückgegangen. Und damals positioniert er sich ja so und sagt, ey, ich glaube safe an Gott, aber so Leute denken, ich bin Muslim, weil ich Allah sage, das stimmt aber nicht. Ich gehe auch nicht zum Buddhismus, sagt er damals noch. Ich bin aber auch kein Christ und macht, glaube ich, einen ganzen Verse darüber, was ich auch irgendwie sweet auf eine Art finde, wie verstockt er wiederum das gelebte Christentum in Deutschland findet. So mit, ich bete und dann gehe ich zur Beichte quasi noch und dann bin ich das wieder los. Und die Leute machen das eher so als, puh, ich habe es jetzt mal ausgesprochen, jetzt bin ich wieder ein guter Mensch, weil ich bin ja, ich war ja Sonntag im Gottesdienst mäßig und das ihn das abfuckt. Und er halt aber da schon so richtig rüberbringt, ich habe einen starken Glauben in mir. Und er rappt auch auf anderen Tracks ab und zu über Gott und dass er für ihn irgendwie so ein Bezugspunkt einfach ist. Und ich finde, das ist einer dieser Punkte, wie auch das Selbstreflektive, die man halt auch vom Anfang 20-jährigen Curse raushören kann, die total Sinn machen, wenn man auf den jetzt über 40 Jahre alten Curse irgendwie drauf guckt. Also ja, so Ansätze von dem, wo er sich hinentwickelt hat, ich finde, die sind da wirklich auch gegeben. Und zwar Ansätze im Guten in dem Sinne, wo man sagen kann, ey, da ist schon nicht nur eine Pseudo, sondern eben eine echte, ich sag mal, Deepness in den Texten sichtbar gewesen. Und sicherlich, ich meine, welcher deutsche Rapper hat damals stark über das Thema Glauben gerappt? Wahrscheinlich nicht viele, die ernst genommen werden wollten. Und er wurde ernst genommen zu der Zeit. Das ist
klar,
schon herausstechend auch.
Ja. Interessant. Ist auch echt interessant, das nochmal von euch jetzt so zu hören. Ich bin da ja sehr befangen oder hab das ja sozusagen dann eben währenddessen schon mitgehört. Das stimmt. Das stimmt wirklich. Also es ist, ich habe das auch bei Verantwortung, habe ich das vorhin, als ich den nochmal gehört habe, auch so ein bisschen gedacht, eigentlich war das da schon angelegt und das belegt ja eigentlich auch nochmal die These, die ich dann gerade nochmal erwähnt habe. Ja, so, ne?
Voll.
Ja. Spannend.
Ja. Ja.
Schön.
Cool. Also es ist viel drin. Ich habe noch ich habe noch einen Punkt, weil ich das einfach zu spannend fand. Auch manchmal ist es auch so ein bisschen, ne, gerade bei Alben, die ich jetzt vielleicht nicht vorher schon mal gehört habe, auch wenn ich mit den Künstlern vertraut bin, dann den Versuch zu machen, dieser Zeitreise ein bisschen in die Zeit sich hereinzufühlen, was geht damals. Ich habe zwei echt spannende Aspekte irgendwie in diesem Album entdeckt. Das, ich glaube, es kam im Oktober 2001, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Und es gibt auf dem Album ein Skit, könnte man sagen, oder einen A Cappella-Track. Ist eigentlich kein Skit. Wo er über sich darüber abfuckt, dass die Leute seinen Scheiß bei Napster ziehen, weil es quasi Verkäufe kostet und damit Placements und so weiter. Und es hat zu einer Mini-Recherche, mehr war es wirklich jetzt nicht geführt, wo ich nochmal rausgefunden habe, dass im Jahr 2001, dass ich damals die Bertelsmann Group an Napster wohl auch mit einem ordentlichen Betrag beteiligt hatte, mit dem Versuch, das zu einer legalen Tauschbörse zu machen. Und das damals die ganze Zeit vor Gericht verhandelt wurde, sowohl in den USA als auch vor deutschen Gerichten. Am Ende mit dem Ergebnis aber, so wie ich das jetzt rausgefunden hatte, dass eigentlich im Juli 2001 Napster die entscheidende Pleite hinnehmen musste und eigentlich bevor dieser Song dann auf dem Album erschienen ist, der Napster-Dienst schon eingestellt war und da gar Leute gar nicht mehr Sachen teilen konnten tatsächlich, weil das, glaube ich, im Juli 2001 passiert ist. Was ich krass witzig fand, auch, also allein dieser Fakt, dass die Bertelsmann-Gruppe das halt zu einer legalen Börse machen wollte, das hat mich total überrascht. Einfach nochmal, ne, in so eine Zeit, wie hat man damals Musik geteilt und wie haben Leute das gemacht, so zurückkatapultiert, die ich nur in Ansätzen mitgekriegt habe, aber eigentlich mir eher historisch erschlossen habe. Ich weiß nicht, warst du früher auf so Sachen unterwegs? Hast du diesen Grind gelebt oder auch so LimeWire-mäßig? Das ist doch alles verjährt.
Ja, ist eh alles verjährt. Nein, also war ich auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, ob da schon, weil ich hatte da, glaube ich, noch kein eigenes Internet, um ehrlich zu sein.
Ja, checke. Ja.
Und am Anfang gab's Kazaa, dann gab's Napster, dann gab's LimeWire. LimeWire habe ich, glaube ich, auch noch benutzt und dann auch noch hier diese, wie hieß das denn?
FatRap.
Ja, das auch sowieso, stimmt, genau, FatRap auch. Ich weiß aber noch, dass ich das Curse-Album original hatte und da war ein Kopierschutz drauf tatsächlich. Also die CDs krass. Damals hatten auf jeden Fall sehr viele, hatten da in dem Jahr einen Kopierschutz. Und es gab einen Trick, wie man das umgehen konnte, und zwar indem man so einen ganz kleinen Fitzel von einem Klebe-Post-it auf den äußersten Ring geklebt hat. Dann konnte man die auch am Tower, am PC-Tower sozusagen einlesen. Und dann habe ich die damals auch gerippt. Ja, das weiß ich noch. Da also war auf jeden Fall, der wollte das nicht.
Hier. Kleiner Hack. Es ist ja, also es kommt ja gerade auch alles, also jetzt vielleicht nicht das CDs rippen, das kommt nicht wieder, weil keiner hat mehr ein Laufwerk an seinem Laptop, aber halt so, ich sag mal, das halblegale Nutzen und das Torrent-Nutzen und so weiter kommt gerade big bag, zumindest im Serien- und Film-Business, würde ich sagen. Weil Leute abgefuckt sind, alle Dienste halt zu teuer sind
nur so ein,
ich sag mal, überschaubares Angebot haben und dauerhaft ihre Preise erhöhen, ist
fällt mir jetzt aber gerade auch auf, wo du das sagst. Torrent habe ich auch benutzt, um mir Lost runterzuladen damals. Und zwar immer die Folgen schon auf Englisch, weil in Deutschland haben die immer erst später auf ProSieben damals. Ja. Und dann habe ich immer, ich war auch so im Lost-Forum angemeldet und da haben die Leute dann immer so tagesaktuell oder zur Veröffentlichung der neuen Folge auch eine Datei mit der Synchronisation, also mit den Untertiteln angeboten. Ach, krass. Und damals habe ich mir dann den VLC-Player schon runtergeladen, weil das war der einzige Player, auf dem man sozusagen halt eben die Videodatei mit einer Textdatei verbinden konnte und dann lief das halt unten immer so durch.
Ja, stark.
Crazy.
Ancient Technik.
Da muss ich jetzt aber nochmal kurz reingehen und fragen, dein Rückblick und Fazit zu Lost.
Das interessiert mich.
Also,
hast du es überhaupt zu Ende gesehen?
Ich habe es zu Ende gesehen und das Ende ist natürlich komplett verkackt. Ich sag trotzdem, beste Serie aller Zeiten. Also ich muss wirklich sagen, ich hab das nochmal wieder angefangen zu gucken. Meine Frau hat es damals halt nicht geschaut, obwohl die ein krasser Serienjunkie war, aber die hat dann nicht so einen richtigen Zugang zu gefunden. Ich muss trotzdem sagen, so gerade die erste Staffel, aber eigentlich auch die ersten vier, fünf, sechs Staffeln.
Ich würde sagen, die ersten drei locker.
Ja, die drei, ersten drei auf jeden Fall.
Als sie dann irgendwie dann diese Oceanic Five waren und so, dann ging's bergab.
Ja,
so.
Das stimmt. Aber davor, Alter, ich krieg Gänsehaut, wenn ich nur drüber nachdenke. Das war so eine unfassbare Serie, wirklich.
Ja, ja, Alter. Shoutout an das Smoke Monster.
Auf jeden Fall.
Grüße gehen raus.
das war eigentlich crazy. Ja, am Ende war das Ende auch furchtbar. Naja.
Naja. Was ich noch sagen wollte, der zweite historische Bezugspunkt, das 2001-Ereignis, wenn man so will, findet nicht direkt auf dem Album statt, aber hat zu der Zeit, und wie gesagt, wenn ich das richtig rausgefunden habe, das ist im Oktober erschienen, es war dann kurz danach, ist natürlich 9/11 und Flugzeuge in den Twin Towers, wo Curse ja tatsächlich einen eigenen Song dazu gemacht hat. Mhm. Nichts wird mehr so sein, wie es war, heißt dieser Song. Ich glaube, Curse war ja auch in den USA durchaus davor gewesen, am College oder so. Also er hatte auf jeden Fall auch Bezüge und Leute dort und so weiter. Deswegen glaube ich, dieses Thema ihn auch nochmal extra stark mitgenommen hat. Und dieser Song, also der ist auch gar nicht so lang. Der ist, glaube ich, nur so 2 Minuten und ein bisschen. Und im ersten werden hauptsächlich so Radio- und TV-Stimmen eingespielt, die dieses Ereignis damals quasi so begleitet haben. Dann rappt er noch so ein bisschen drauf. Sehr angefasst auch auf jeden Fall. Also Curse hat ja auch auf dem von innen nach außen Album durchaus auch immer so einen Blick auch über sich hinaus auf die Gesellschaft und auch so hat gesellschaftskritische Lines drin. Es geht ab und zu, gibt Kritik an Rassismus, an wie mit Armut umgegangen wird, sogar so eine Castor-Transporte, Greenpeace-mäßige Line ist auf dem Album. Also der hatte die Themen durchaus auf dem Schirm und ich finde, es trägt sich in diesen Song so ein bisschen weiter, weil er durchaus dann in der Strophe auch rappt so, dass es so ein großer Bruch ist für ihn, dass so, genau, wer jetzt noch ohne Sinn rappt nach diesem einschneidenden Ereignis, dass der für ihn quasi nicht besser als die Nazis ist, sagt er damals auf diesem Song. Also so sehr hat ihn das mitgenommen. Ja. Ich will das jetzt gar nicht bewerten, das könnt ihr zu Hause für euch tun, aber ich hätte eigentlich eher an dich die Frage gestellt, Jan. Wie hast du denn also wie hast du denn 9/11 damals mitbekommen? Du hast es ja safe mitbekommen.
Ich habe das safe mitbekommen. Ja, ich war mit meiner Mutter beim Lidl einkaufen. Ein Kumpel hat mich auf dem Handy angerufen und meinte halt so, bist du gerade zu Hause, kannst du Fernsehen gucken? Und ich war so, nein. Und dann bin ich aber wieder nach Hause gefahren und eine halbe Stunde später habe ich das dann halt, habe ich Peter Klöppel dann bis abends zugeguckt dabei, auf jeden Fall. Das war, also ich war so live
auf
dabei.
Auf welchem Sender war dann
Peter RTL.
Okay, ja.
War doch Peter Klöppel, oder? Ja, ja, doch, ja, der hat doch auch einen Fernsehpreis.
Was heißt welcher Sender? Also jedem Sender.
Ja, aber ich glaube, RTL hat aber damals den Fernsehpreis bekommen für die beste Berichterstattung. Ja,
sowas, stimmt. Ne?
Und ich habe abends, das weiß ich noch, ich habe abends dann, ich hatte da ganz frischen eigenen Fernseher und habe abends dann MTV geguckt und ich bin mir nicht sicher, ob das an dem Abend oder an dem Abend danach war, aber es war wirklich unmittelbar danach, lief dieser Song bei MTV, ohne Video, einfach nur mit dem Cover, das war ein Free-Download-Song auf seiner Homepage und es lief einfach nur dieser Song ohne Video mit dem Cover. Und ich meine sogar, ich muss dich korrigieren, ich glaube, es sind schon drei ganze Strophen gewesen, die er gerappt und hat.
Ich habe mir so eine Version auf Spotify angehört. Vielleicht ist das auch eine gekürzte Variante.
Das ist eine kürzte Version von dem Mixtape, glaube ich. Ja,
ja,
das macht Sinn.
Ja, genau. Das macht Sinn, ja.
Die gibt auf YouTube gibt's glaube ich schon noch die volle Version und auch da muss man sagen, ist wieder ein sehr repetitiver Beat, also passiert nicht so viel, aber und ja, du hast recht, diese Line mit den Nazis und so, da hat mir damals sich immer schon die Fußnägel hochgerollt, aber er sagt da schon, wie ich finde, bis heute aktuelle und wichtige Sachen, wie zum Beispiel geht er damals schon so auf Verschwörungserzählungen ein. Also wirklich? An einer Stelle rappt er halt so, ja, ich höre Leute irgendwie Verschwörungstheorien mit 23 aufrufen und sowas halt und sagt halt so, dass man auf gar keinen Fall solchen Sachen folgen sollte und appelliert auch auf jeden Fall sehr stark daran, sich davon nicht spalten zu lassen, so, ja, und ich meine, ganz ehrlich, ich habe das damals eh alles nicht gecheckt, so, aber meine Frau hat mir halt gesagt, dass ihre Welt vom nächsten Tag an einfach eine andere war, so, die hat halt Vorfahren aus der Türkei und das war für sie halt einfach ein so krass einschneidendes Erlebnis, ich habe es damals halt nicht verstanden, aber ich muss wirklich sagen, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, ich kriege die Lyrics nicht mehr so ganz komplett zusammen, aber das war... Also klar war das so, wie Curse halt damals gerappt hat und wie er auch die Welt gesehen hat. An manchen Stellen würde man das heute halt irgendwie belächeln. Aber im Kern, muss ich schon sagen, ist da viel drin, womit er, also mit den Ängsten, die er da geschildert hat oder die er sozusagen an die appelliert hat, hat er schon irgendwie recht behalten. So, der Song hat da nichts verändert, aber vielleicht hat er für mir schon ein Bewusstsein dafür gegeben, dass als dann ein paar Jahre später Zeitgeist rauskam, dieser Film, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, kennt ihr diese Doku?
Ich kenne den nicht.
Torben, ja. Das war halt so die Verschwörungsdoku, die 9/11 und Weltfinanzverschwörung mit der Bibel und was nicht noch allem verbunden hat. Also komplett unwatchable und eigentlich auch nicht erwähnenswert, aber ja, keine Ahnung. Also da musste ich auf jeden Fall, als ich das gesehen habe und diese Zahlenmystik und so, musste ich wirklich safe wieder daran denken, was Kirsta gerappt hat mit der 23. Und deswegen war das so, keine Ahnung. Das hat mich vielleicht davor bewahrt, falsch abzubiegen. Ich weiß es nicht.
Das ist auch immer spannend. Ich musste gerade nur mal aufhorchen, weil irgendwie so du auch gefragt hast, ey, wo warst du da irgendwie in 2001?
Ja.
Also ich weiß es natürlich auch noch. Aber ich habe mich auch noch was viel vielleicht Lustigeres erinnert. Es ist das Jahr 2011. Ich habe Torben kennengelernt. Und ich war so ein Dude, der einfach so, wo liest man so am Tag, guckt man erstmal, okay, was ist passiert, Spiegel TV. Und es ist der 11. September 2011. Ich grinde so aus Spiegel TV, gehe so runter. Und auf einmal sehe ich an der rechten Seite einfach ein Screenshot oder so ein Vorausschaubild von Video. Und hä, was macht ein Torben auf Spiegel TV? Das ist gerade nochmal so random dran gedacht. So, weißt du das noch?
Ja, klar.
Was hast du da gemacht?
Was ist da passiert?
Ich bin so einfach spannend, interviewt worden. Genau die Frage ist mir gestellt worden. Warst du vor 10 Jahren, als das passiert ist? So. Und ich glaube, ich sah einfach mit meiner damaligen Freundin sehr Berlin-hipsterig aus in dem Moment, weil sie auch so einen wilden Undercut und sowas hatte. Und ich glaube, die haben einfach gedacht, ja, das sind die Leute aus Berlin.
Fragen wir jetzt mal.
Die haben wir gefragt und das können wir so als kleines Vorschaubild nehmen für das Ding.
Aber halt, was für ein Moment, du. Ich finde 2011 gehst du einfach auf Spiegel TV und auf einmal siehst du deinen Kumpel Torben und da ich so, what?
Grüß dich.
Schön. Ja, da habe ich auch schon lange nicht mehr dran gedacht. Sehr schön.
Na, wilde Kurve, die wir jetzt gemacht haben, nachdem wir ein Curse-Album gesprochen haben.
Ja. Das letzte Mal haben wir 20 Minuten Ausblick über Nico Suave noch mal reingeschoben.
Das war auch den habe ich gestern Morgen, habe ich den auch einfach zu Hause, habe ich so mal so Nico Suave Blog gehabt. Weiß ich gar nicht warum. Ich weiß wirklich nicht mehr warum. Oder war das schon, weil ihr über Leitgruppe gesprochen habt? Lass mich mal kurz eben überlegen. Wie bin ich denn da drauf gekommen? Auf jeden Fall habe ich mich wirklich eine halbe, dreiviertel Stunde nur mit alten Nico Suave Songs beschäftigt.
Geil. Ich denke, wir sollten das jetzt zu einem festen Element der Redekategorie machen, dass wir am Ende einfach nochmal kurz was über Nico Suave auch erzählen.
Nico Suave so News. Verbindet. Was gibt's da?
Von
Nico Suave Update.
Geht von mal live. Von innen nach außen zu 9-11 zu Nico Suave.
Ja, Mann. Zu dem wichtigsten Aufruf für mich jetzt heute so, weil diese Folge ist ja geprägt davon, dass du, Jan, zu Gast bist und du halt eben auch mit dem Tomaten zusammen drei Alben vorgeschlagen hast. Und wir öffnen das ja immer auch gerne für alle unsere Zuhörer, dass sie eben selber Vorschläge schicken können und dann eben auch Teil des Podcasts werden können, indem sie diese Sprachnachricht schicken und Alben vorschlagen können, die sie mögen, die wir mal besprechen sollten. In dem Fall ist es aber auch wieder so, dass wir quasi einen Teaser für eine Gastfolge haben. Und ich sag das jetzt einfach vorher, weil sie sich nicht selber vorgestellt hat, aber Tabby Pilgrim wird im nächsten Podcast zu Gast sein und hat uns drei Alben mitgebracht. Und das hören wir uns mal kurz an, was sie vorschlägt, was wir besprechen sollen.
Hello. Nach langen Überlegungen habe ich mich dafür entschieden, drei Alben zu pitchen von Artists, die ebenfalls aus NRW kommen, so wie ich. Denn ich bin Ruhrpott-Bitch durch und durch, kann man vorsichtig so sagen. Und zwar ist das einmal Hokus Pokus von den 257ers, die auch aus Essen kommen, Shoutout. Dann Discman Antishock von Gold Roger. Und als letztes noch Universum regelt von Schmidt, der meiner Meinung nach auch aus NRW kommt. Steht auf jeden Fall auf Wikipedia. Okay. Gut, ich freue mich.
Ja, perfekt. Im Hintergrund noch der Krankenwagen vorbeigefahren. Dass du die. Also ja, finde ich schöne Vorschläge.
Top-Vorschlag, jo.
Richtig nice, ja.
Ja, hervorragend.
Wir werden sehen.
Werden wir sehen oder freue ich mich auch drauf.
Genau, kurz nachdem die Folge rauskommt, lassen wir euch wie immer auf unserem Instagram-Kanal in der Story darüber abstimmen, was wir dann als nächstes zusammen mit Tabby besprechen. Und ich würde sagen, damit sagen wir, danke Jan für den Einblick in diese Cursed-Diskografie ja eigentlich und natürlich das Album. Und wir machen Retro-Kategorie von innen nach außen für heute zu.
Yes. Die Cursed-Diskografie oder die Cursed-Diskografie?
Oder das Unikursum, habe ich auch gesagt. Unikursum, ja.